Was die Leute wirklich mitnehmen, ist, was für ein Gefühl du ihnen gibst. Aber wir haben manchmal auch Männer, die sich einfach die Hosen ausziehen oben und dann schon da, bam, der Hammer raushängt und ich einfach so, Babe, nein, das kannst du wieder einpacken, das gibt's ja nicht. Ich mache am meisten Trinkgeld, wenn ich jiggle, also wenn ich so twerke oder wenn ich wabbeln lasse, wenn ich mit dem Arsch shake. Die Leute lieben das.
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid.
Und heute nicht nur Luisa und ich, Lenia, sondern auch, und jetzt Trommelwirbel, alle Menschen, die auf dem Frauenfestival im Januar waren, werden jetzt, glaube ich, richtig aus der Buchse hüpfen. sagt man das so? Weil Jana ist nämlich hier. Hallo, Jana.
Hallo, ihr Süßen. So schön, euch wiederzusehen. Leider nicht live, aber online.
Ja, live holen wir ja wahrscheinlich vielleicht bald nach.
Ja, ich glaube, genau. Ich so
Jana ist unter anderem Stripperin. Du arbeitest und wohnst ja in der Schweiz, glaube ich, ne? Genau. Und Jana war auf dem Frauenfestival im Januar da und hat Workshops gegeben. Was war es? Lapdance, Burlesque und Striptease. Und es war auf jeden Fall einfach so, oh, es waren einfach die geilsten Workshops ever. Ich habe es so hart geliebt. Oh. Und alle haben dich halt einfach so hart geliebt. Und ja, ich würde einfach voll gern heute ein bisschen mit dir quatschen. Vielleicht reden wir gar nicht so viel über das Strippen und so. Dazu haben wir auch, glaube ich, letztens schon mal eine Folge gemacht, für die es interessiert. Ja, es gibt nämlich so ein paar Sachen. Also ich finde, du strahlst einfach, oder das haben auch alle anderen gesagt, irgendwie so krass viel so Selbstsicherheit und Liebe und sowas alles aus. Und irgendwie würde ich darüber auch voll gern heute mehr mit dir reden, wie man da hinkommt, wie man das schafft und so. Ja, aber vielleicht können wir einfach einmal trotzdem so, dass man dich so ein bisschen kennenlernen kann, so bei den Basics starten. Also genau, dein Job ist quasi, du arbeitest in einem Stripclub und du gibst ja auch so Workshops und machst Live-Bühnenshows, teilweise vor riesigem Publikum, jetzt letztens erst, habe ich gerade gesehen.
Ja.
Genau, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, so seit wann arbeitest du denn oder seit wann ist dieses ganze Strippen oder Tanzen dann irgendwie so ein Thema oder seit wann arbeitest du auch im Club? Wie kam es dazu? Genau, führ uns mal ein.
Oh, das ist so eine voll lange Geschichte, weil eigentlich hat das alles angefangen so als Kind, als ich im Zirkus war und ich so, boah, ich will Zirkusartistin werden. Mhm. Dann bin ich älter geworden, ein Teenager und habe halt die Frauen in den Musikvideos voll toll gefunden und an Festivals. Und viele aus den Musikvideos sind ja eigentlich so Stripperinnen oder sollten Strippers darstellen. Ich war so voll verliebt in die Tanzform und ich so, wow, Paul und alles, das sieht so toll aus. Die sind so selbstsicher mit ihrem Körper und alles. Und ja, dann hat man mir aber leider immer gesagt, Tanzen ist kein Job, das kannst du nicht machen. Und ich so, ja, okay, dann habe ich so ganz viele Umwege gemacht, habe andere Jobs gemacht, bis ich irgendwann 2019 das erste Mal Go-Go getanzt habe. Also so an den Festivals, in den Discos und so die Frauen, die dort neben dem DJ tanzen. Und das habe ich dann
Ach, das ist auch eine
gemacht.
Richtige Jobbeschreibung?
Ja, das
also
ist Go-Go.
Also googelt man dann so Jobsuche Go-Go und da, oder wie?
Ja, so Go-Go-Tänzerin, Go-Go-Dancer.
Ist ja witzig.
Ja, und ich habe auch witzigerweise mal einen Go-Go-Dancer-Kurs gemacht.
Voll nice.
Tatsächlich, ich habe mal einen Kurs belegt. In Hamburg bei einer, so für, es ging so ein Wochenende oder sowas. Und da habe ich gelernt, wie man Go-Go tanzt. Und es gibt so ein paar, wie so, ja, wie so wiederholende Tanzmuster, die man so machen kann. Genau, irgendwie so eins war so das Kondom zum Beispiel hieß das.
Was macht, könnt ihr es mal kurz, also auf Instagram kann man es dann vielleicht sehen. Zeigt mal bitte.
Das Kondom?
Also es ist so das Kondom.
Was?
Hast du das? Das ist so. Man hat so, man macht so die Arme in die Luft, dann greift man sowas, wie das Kondom, und dann zieht man das so richtig,
ja,
so richtig hot über sich so drüber.
Ja, das
ist das Kondom. So, und dann tanzt man so. Oder, ich weiß nicht, was es da noch so für Moves gab. Auf jeden Fall hat die uns so ein paar so Moves gezeigt, die man dann immer wieder in der verschiedenen Variation, weil man denkt ja immer, Go-Go-Tänzer tanzen ja so richtig frei und so. Aber die müssen sich ja trotzdem irgendwie überlegen, was sie machen, weil sonst wissen sie ja nicht mehr, was sie weiter tanzen sollen. Und dann gibt es eben so ein paar Moves, die man halt immer machen kann, wenn einem nichts einfällt.
Ja, voll. Es gibt so die Basic Go-Go-Moves und die sieht man auch immer bei den Tänzerinnen. Sind so die halt Es ist ja eigentlich die Tanzanimation. Du sollst ja eigentlich das Publikum animieren zum Mittanzen. Also du tanzt da nicht voll die komplizierten Sachen eigentlich, sondern du inspirierst die anderen zum Mittanzen. Was eigentlich voll schön ist.
Ja.
Also nicht nur das Eye Candy, sondern auch halt so, komm, tanz mit uns quasi.
Ja.
Also ich finde, das Wichtige ist auch, dass man einfach auch Augenkontakt hat beim Go-Go-Tanzen. Und ich habe irgendwie früher oft so ein bisschen die Go-Go-Tänzerin nicht so gern gemocht, weil ich habe die immer sehr bewundert im Club und so. Aber ich habe, da hat mir immer so ein bisschen gefehlt, dass sie so zugänglich waren. Also dass man so das Gefühl hatte, die stehen jetzt nicht so über einen und sind einfach nur viel zu cool für dich, sondern die sind so mit einem. Und das haben wir da in dem Kurs auch gelernt, dass man eben so mit dem Publikum spielt und die Augen und so. Und diese Bewegungen eben sollen eher einfach sein, damit andere die nachmachen können und so.
Ja, so sollte es ja aber eigentlich auch sein. Du solltest ja eigentlich quasi mit ihnen zusammen tanzen, inspirieren, ebenso die einfachen, schönen Bewegungen, die schnell gut aussehen quasi, dass man das mit dir tanzen kann.
Witzig. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwo Go-Go-TänzerInnen gesehen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so in, also in Techno-Clubs. Das wäre eine Marktlücke vielleicht, Jana. Vielleicht kannst du mal so die erste Techno-Club-Go-Go-Tänzerin werden, weil das habe ich noch nie erlebt.
Oh, du müsst dich shufflen lernen und so. Oder so Jump-Style im Club, so bam, bam, bam.
Nee, weil also eigentlich müsstest du dich, in Techno-Clubs bewegen sich die meisten ja einfach quasi gar nicht oder nur so ein bisschen so Kopfnicken oder so, ja, genau. Naja, okay. Aber anyways, auf jeden Fall war das sozusagen so dein Einstieg, also das Erste, was du mit Tanzen dann so gemacht hast. So
genau, das war dann eigentlich so meine erste Bühnenerfahrung, wo ich dann getanzt habe für Leute und das war mega schön, hat mir mega Spaß gemacht. Und von dort, eine Go-Go-Tänzerin, dort war schon Stripperin und die hat mich dann mal gefragt, so hey, ich habe dann auch das Studium abgeschlossen, mit Pole Dance angefangen und so. Dann hat sie mich so gefragt, so hey, möchtest du eigentlich mal Strippen ausprobieren, weil wir suchen gerade Tänzerinnen. Und ich war so, warum eigentlich nicht? Und so hat meine Stripper-Karriere eigentlich angefangen. Ich bin dann dorthin gegangen, in den Club und es ist eigentlich eine mega lustige Vorgeschichte, ne? Dieser Club ist eigentlich so, links und rechts davon hat es noch Bordelle.
Mhm.
Und die Bar war so, also nicht schlecht angeschrieben, aber man sieht's nicht so. Und dann bin ich zuerst die Treppe hochgegangen und bin so dort gewesen. Hab geklopft und da hat eine Sexarbeiterin aufgemacht und ich wusste, ich hatte noch gar keine Ahnung von Rotlichtmilieu in dieser Zeit. So ein schöner Lingerie, sie war voll schön und sie macht so die Tür auf und ich so, wow, ist das eigentlich ein Stripclub? Funktioniert das so? Und sie guckt mich so an, so
Mäuschen.
Was möchtest du? Und ich so, ja, ich möchte hier arbeiten, so voller, so Elan. Und sie einfach so, nein, möchtest du nicht. Und dann macht sie so die Tür zu und ich so, nein, warte, eine Freundin hat euch empfohlen. Dann guckt sie mich nochmal so an, so, nein, Maus, das möchtest du wirklich nicht. Suchst du die Garagebar? Und ich so, ja. Und dann hat sie die Tür vor mir zugegangen, also sie so da unten und macht so die Tür zu. Und ich einfach so, okay, was ist gerade passiert? Laufe ich so die Treppe runter. Dann ist mir so aufgefallen, so, ha, ich habe jetzt fast einen anderen Weg gewählt. Wäre auch lustig
wär
gewesen.
Das so wäre anders gewesen.
Ja,
voll. Dann hättest du auf dem Festival, was hättest du dann für Workshops gegeben? Vielleicht die besten Blowjob-Techniken oder sowas.
Oh, ich habe mal so einen Kurs bei einer Kollegin gemacht, die Sexarbeiterin ist. Der war voll nice. Auch für privat sehr nice zu lernen. Ja, voll.
Stimmt, so einen Kurs könnten wir eigentlich auch mal geben.
Ja,
irgendwann.
Ich würde lieber so einen machen. Ich weiß immer, also ich finde, ja, okay.
So fürs Liebesleben war es mega nice, auch sonst, wenn man es nicht professionell macht.
Ja.
Ah, oh, voll. Und da bin ich Stripclub gelandet.
Okay.
Und die waren da voll süß. Und ich habe zuerst so als Gast eigentlich so den Abend genossen, habe Lapdances genommen, Tables. Wir machen ja auch Table-Dances, auf dem Tisch tanzen. Und ja, habe mich vor allem mit meiner Freundin, die dort arbeitet, ausgetauscht und dann mit ein paar anderen Tänzerinnen. So, wie fühlen sie sich hier? Wie sind die Gäste so? Wie ist halt das Management? Wie ist die Chefin? Es war auch eine Frau, die es geleitet hat, was ich mega cool fand. Und die selber Tänzerin war. Und ja, dann habe ich mal meinen ersten Probeabend gemacht. Und so ist wie eines ums andere gekommen. Mhm. Ich denke mir auch so, wegen ADHS ist es so voll schwierig, bei etwas zu bleiben. Also mittlerweile mache ich auch Burlesque und Zirkus und so. Es macht einfach voll Spaß, so verschiedene Sachen auszuprobieren und zu machen.
Mhm. Wie lange ist es denn her, dass du in diesem Club da das erste Mal warst?
Oh, das ist jetzt 4 Jahre. Ja, voll. 4, 5 Jahre her.
Ah ja. Crazy. Und davor hast du irgendwas, was hast du davor studiert? Ist das, erzählst du das öffentlich oder ja, ist es was ganz anderes?
Es ist was ganz anderes. Also zuerst habe ich eine Lehre in der Psychiatrie gemacht, als Krankenschwester, Pflegeperson. Und dann habe ich angefangen zu studieren als biomedizinische Analytikerin und habe da in der Pathologie gearbeitet für 3 Jahre.
In der Pathologie? Also das heißt, du hast
Pathologie.
Organe, ja.
Okay.
Es war mega spannend. Also ich habe meinen Job nicht aufgegeben, quasi, weil ich ihn mega schlimm fand oder so. Ich fand ihn voll interessant, ich habe ihn voll geliebt. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren mega toll. Aber ich habe dann irgendwann einfach gesagt, hey, das macht mir viel mehr Spaß. Das ganze Tanzen, Shows, Strip, Workshops geben und so. Und das hat dann von der Zeit.
Hast du mal einen toten Penis seziert?
Mhm. Ja, tatsächlich. Ja. Vor allem gibt es ja auch Geschwüre und solche Sachen am Penis. Und die sehen dann auch voll schlimm aus. Und dann musst du das halt untersuchen. So, ist es Krebs? Ist es einfach quasi sonst irgendwas? Ist es eine Geschlechtskrankheit? Wieso sieht der so aus?
Oh. Geil, das ist ja voll die gute, eigentlich dann voll die gute Grundlage, um dann irgendwie bei einem, also wenn man jetzt, also zum Beispiel für uns als Escorts, dass wir dann direkt auf den ersten Blick erkennen können, so ist dieser Penis, hat er eine Geschlechtskrankheit
oder
nicht.
Das war mega gut. Ich habe schon alles Mögliche gesehen und das Krasseste war, ich weiß nicht, wie der Typ rumgelaufen ist, das frage ich mich bis heute noch, wir haben einen Hoden bekommen in der Größe von so einem Straußenei. Der war sicher so groß.
Was?
Ja, so ein Straußenei. Und wir waren einfach da, wie ist der rumgelaufen? Wie hat er Hosen getragen? Das ist ja
vielleicht
nicht von heute
das
auf morgen.
Erklärt diese ganzen Manspreading-Typen in der Bahn, die immer so da sitzen. Und ich denke so, warum brauchst du 2 Sitze? Und warum braucht jeder einzelne Typ von euch in der Bahn irgendwie 2 Sitze? So.
Wir haben einfach solche
haben alle Hoden geschwungen.
Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich krass. Ugh. Und ja... Okay, aber das ist natürlich ein ganz schön krasser Turn, von da sowas komplett Totem zu was komplett Lebendigem.
Ich brauchte ein bisschen Feedback, das war nice.
Und wie ist es jetzt so, also du arbeitest quasi seitdem und du arbeitest auch immer noch im Stripclub, oder? Also auch trotz deinen Shows und Workshops und sowas, ist das immer noch so dein täglich Brotverdienst auch?
Ja,
oder so?
Mein nächtlich Brot. Heute Abend arbeite ich auch wieder, also ich bin froh, seid ihr auch nicht unbedingt Frühmorgenmenschen.
Und kannst du uns so...
Sind denn das dann wirklich diese Arbeitszeiten, die wir auch schon mal gehört hatten, die so richtig schlimm bis irgendwie 5 Uhr morgens oder so?
Ja, also je nachdem, so unter der Woche, jetzt heute Abend zum Beispiel, arbeite ich von 9 bis 1 Uhr. Manchmal, wenn jetzt voll viel läuft, ein bisschen länger, aber eigentlich bis 1. Je nach Stripclub ist natürlich verschieden. So touristische Stripclubs haben zum Beispiel auch unter der Woche lange Arbeitsnächte. Und am Wochenende arbeite ich bis 4, 5 Uhr. Also je nachdem.
Das ist echt krass.
Voll.
Und ist es bei deinem Club auch so, dass man auch schon eigentlich auch quasi, also so lange da bleiben muss? Also dass die schon sagen so, ja, es ist schon sehr, sehr erwünscht, dass du die ganze Nacht da bleibst? Oder könntest du auch theoretisch, wenn du sagst, ach nee, ich arbeite heute mal nur 2 Stunden, irgendwie nur für 2 Stunden kommen oder so?
Die wenigsten Clubs mögen das, also wo ich jetzt war. Die meisten Clubs möchten schon, dass du bis am Ende bleibst. Aber natürlich, wenn jetzt gar nichts läuft, wenn schon um 2 Uhr morgens so die Bude leer ist, dann schicken sie so langsam eine Frau nach dem anderen nach Hause. Also das ist wirklich toll, je nachdem. Also in einem Club zum Beispiel, dort sagt sie auch, hey, ich wäre einfach froh, wenn bis 4 Uhr sicher so 2 Mädels bleiben. Und dann fängt sie an, die nach Hause zu schicken, die den weitesten Weg quasi haben. Oder die einen Termin haben oder gefragt haben und so. Können die zuerst gehen und dann so alle halbe Stunde die nächste quasi.
Oh ja.
Das ist noch nice.
Und kannst du uns auch nochmal so ein Update darüber geben, was sind so die Sachen, die du persönlich jetzt am Strippen zum Beispiel irgendwie besonders magst und was sind so Sachen, die du vielleicht auch weniger magst an dem Job?
Was ich mega mag am Job ist halt die Connection, die du zu deinen Gästen aufbaufst. Ich mag das voll rauszufinden, so, hey, auf was stehst du, was magst du? und dann halt so, wie jeder anders ist. Ich finde es voll schön, die Leute zu genießen sehen, quasi wie sie so unter dir schmelzen. Das ist voll nice. Was ich nicht so mag, ist das ewige Diskutieren. Ich finde das voll mühsam, wenn die Leute jedes Mal so wegen dem Preis diskutieren oder die Länge oder dass sie jetzt nicht mehr bekommen oder irgendwas. So, wieso muss ich mit dir diskutieren? Du kommst ins Stripclub, du weißt, das sind Stripperinnen und wenn du mehr möchtest, dann such dir doch eine Sexarbeiterin, die das anbietet. Das war ja auch voll okay, aber du weißt ja, dass wir hier nur Lapdances anbieten eigentlich. Und ich finde das voll anstrengend, jedes Mal mich zu wehren und zu sagen so, hey, es ist einfach ein Tanz und dann gehst du wieder nach Hause. Voll.
Aber ich glaube schon, viele bieten doch eigentlich auch mehr an, oder? Also ich habe das schon jetzt gehört. Also ich habe erst gestern mich mit jemandem unterhalten, der in einem Stripclub war, in einem Junggesellenabschied. Und der hat auch gemeint, es war eigentlich so, man hat einen kurzen Lapdance gekriegt und dann wurde einem selber schon angeboten, dass es noch mehr gibt. So, also vielleicht sind die das dann auch gewöhnt, dass viele Leute das anbieten und manche halt eben nicht.
Also ich finde, Fragen ist ja voll okay. Also das stört mich überhaupt nicht. Es gibt ja auch viele Stripperinnen, die mehr Sachen machen, die verschiedene Jobs in der Sexarbeit haben. Das ist ja voll easy. Und das finde ich auch nicht problematisch. Es gibt ja auch gemischte Clubs. Ich finde es einfach mühsam, wenn ich sage, hey, nein, ich möchte das nicht. Wenn ich so meine Grenzen quasi aufliste und dann möchten sie trotzdem drüber gehen. Es ist mehr so das, was ich unangenehm finde. Nicht, dass es mehr gibt, das ist voll okay. Einfach meine Grenzen möchte ich respektiert haben und nicht darüber diskutieren.
Und erlebst du das tatsächlich oft, dass dann Leute irgendwie sagen, ach, aber nur ein bisschen oder wie läuft dann so ein Diskutieren ab? Also wie versuchen die das dann, dich noch zu überreden?
Also entweder ist so von Anfang an so, ja, ich möchte nicht nur, dass du tanzt für mich. Und dann sage ich so, hey, aber ich biete nicht mehr an, das gibt's nicht, aber ich kann dir das und das anbieten. Und dann sind sie so, entweder okay, voll easy, dann gehe ich zu jemand anderem. Oder sie sind dann halt so mega und enttäuscht und dann so, ah, aber wieso nicht? Und bah. Dann bin ich so, ja, weil ich das nicht möchte, weil mir das nicht Spaß macht. Ich denke mir, das ist ja auch wichtig. Und oder halt im Separé dann, wenn du tanzt für jemanden, dass sie dann so voll nah, so quasi zum Beispiel zwischen die Beine gehen, obwohl du... Ich vor jedem Lapdance, das habe ich auch beim Workshop gesagt, sage ich auch immer so, hey, das und das ja, das und das nein, das ist meins, da darfst du spielen quasi oder da darfst du Spaß haben. Und dann gehen sie immer so extra so zwischen die Beine. Und das letzte Mal hatte ich mal wieder jemanden, das ist so voll witzig, die gehen da so beim Venushügel einfach so massieren quasi. Und ich denke mir so, suchst du meine Klitoris? Die ist nicht da. Was machst du doch? Also ich frage mich mal oft so.
Vielleicht, weil die Klitoris verboten ist, kommen sie zum Venushügel oder sowas?
Dann so obendrauf.
Oder, ja, oder ist es, also dürfen dich deine Kunden dann anfassen, auch an der Klitoris? Dürften sie dich so reiben
Nein.
oder sowas?
Also ich sage mal so, da wird nichts angefasst oder so, aber... Dann gehen sie halt
also
an die nächste
Stelle. Entweder er wollte, ja, entweder er wollte deine Grenzen respektieren oder er wusste halt einfach nicht, wo die Klitoris ist. Also, es könnte beides sein.
Also findest du das auch heiß? So, ja, Schatz, ja. Ne, ist okay.
Aber also ich glaube, in Stripclubs ist es ja auch oft so, dass die, also ich weiß zum Beispiel aus so einem Berliner Stripclub, wo die auch voll doll darauf achten, dass man nicht noch irgendwie Blowjobs und sowas anbietet, weil die halt quasi nicht als Bordell, also weil die in einem Bereich arbeiten, wo die als Bordell halt nicht, es diesen Club nicht geben dürfte, weil das da ja da immer so viele Reglementierungen und sowas gibt. Und deswegen müssen die halt einfach quasi darauf achten, dass es da keine sexuellen Dienstleistungen irgendwie gibt oder so.
Das ist in der Schweiz auch so. Ja, du bist entweder ein Bordell oder ein Stripclub und das sind ganz andere Papiere. Und deshalb sind sie auch so penibel, so hey, wenn du mehr anbieten möchtest, ist das voll okay, aber dann geh eine Tür nebenan quasi arbeiten. Ah, wir haben ja wirklich zwei Bordelle bei meinem Lieblingsclub gerade angrenzen, was voll praktisch ist, weil du kannst die Gäste dann auch rüberschicken. Wir sind quasi die Vorspeise und dann können sie Dessert abholen gehen oder so.
Ach geil, ja.
Aber ja, weil in der Schweiz ist auch so, wenn sie eine Kontrolle machen und die Polizei quasi einen Blowjob angeboten kriegt, dann können sie mega Probleme mit den Papieren und so kriegen und Bußen und solche Sachen.
Ja, ja. Und hast du eigentlich auch schon mal, also nur das Interesse, schon mal Full-Service-Sexarbeit ausprobiert? Oder ist es quasi bisher beim Strippen geblieben bei dir?
Bisher ist es beim Strippen geblieben. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich habe so mega Mühe, sonst schon jemanden wie zu vertrauen für Sex. Mhm. Und ich glaube, ich könnte mich da gar nicht öffnen und das dann genießen oder so. Es würde dann mega fake rüber. Also ist ja auch manchmal, aber ich kann das gar nicht. Ich kann das, glaube ich, gar nicht rüberbringen, so fake.
Mhm. Ja, irgendwie schon voll interessant, weil man sieht halt bei dir, also wenn du so einen Lapdance gibst, und ich habe ihn ja auch empfangen dürfen, ja, man merkt halt so einfach, wie krass viel Freude da bei dir so dahinter ist. Und ich finde es irgendwie voll interessant, dass du das auch so klar, also wie so diese Sache, die ja auch irgendwie eine sexuelle Dienstleistung ist, die macht dir so ultra viel Spaß und diese andere kannst du so ganz klar sagen, nee, die will ich aber nicht. Also finde ich irgendwie auch interessant, dass du das auch so klar spürst irgendwie.
Ja, ich denke mir so, etwas, was ich so bei mir gemerkt habe, ich kann Leidenschaft echt nicht faken und man merkt es mir auch an, wenn es mir keinen Spaß macht, auch bei Lapdances, wenn jetzt jemand voll unangenehm ist oder so, die sind dann auch so, oh, die hat es nicht Spaß gemacht. Und ich so, nein, ich musste dir tausendmal meine Grenzen erklären und es macht mir einfach keinen Spaß so. Und dann breche ich lieber ab und sage, hey, guck, das funktioniert nicht, such dir eine andere Tänzerin oder so, als dass ich da jetzt einfach weitermachen des Geldes wegen. Also ist natürlich auch ein mega Privileg, das kann ich voll verstehen, aber ich kann das voll nicht. Und ich habe privat, so jetzt von meinen sexuellen so Erfahrungen und so, habe ich halt voll Mühe, manchmal mich zu öffnen einer Person. Ich könnte jetzt auch nicht so Dreier oder Orgie genießen, glaube ich, weil ich bin so auf eine Person fixiert. Und dann ist das jetzt die Person, die auch mich anfassen darf, weil ich finde es manchmal auch voll überfordernd, wenn mich zu viele Personen anfassen oder so. Und ich muss mich da voll reinfühlen können.
Ja. Wie oft passiert dir das denn, dass du so komisch, also so angemacht wirst oder dass die Leute über deine Grenze gehen? Also wie oft musst du auch wiederholt auf deine Grenze hinweisen? Ist das sowas, was jedes Mal eigentlich passiert irgendwie in einer Schicht? Oder was würdest du sagen?
Also nicht in jeder Schicht, vor allem unter der Woche ist es meistens gemütlicher, weniger Gäste, viele Stammgäste, die halt wegen dir auch kommen, voll süß. Aber am Wochenende halt auch viele Betrunkene oder die Drogen genommen haben oder so. Und die spüren sich dann auch nicht. Und ich kann gut damit umgehen, also mich stört das jetzt in dem Sinn nicht, aber es ist definitiv einfach so, come on, wieso akzeptierst du quasi meinen Consent oder meine Grenze nicht? Ich finde das allgemein wichtig, dass die Menschen mehr auf das achten würden.
Ja, ich finde es schon irgendwie krass, weil bei mir, also in meinem Job ist es jetzt so, dass ich nicht so oft die Situation habe, wo ich Leute auf Grenzen hinweisen muss, eigentlich super selten. Es ist vielleicht auch was anderes, weil die Leute eben nicht betrunken sind und die auch schon vorher so genau wissen, worauf sie sich einlassen und sowas. Aber ich frage mich, was auch dann ist, hast du dann irgendwie ein bestimmtes Männerbild oder so, nachdem, also wie du jetzt arbeitest, hast du so einen bestimmten Gedanken, was Männer so, wie Männer so sind, so im Allgemeinen.
Ja, dazu wollte ich noch ganz kurz, weil die Frage wollte ich auch dir unbedingt stellen, wie so dein Männerbild ist. Und genau, das hast du jetzt, Luisa, ja gar nicht so richtig erlebt. Aber ich finde so, wenn man Jana so kennenlernt oder auch vor dem Festival, das wirkt irgendwie so, als würdest du so ultra bedingungslos jeden Menschen irgendwie so voll wertschätzen und lieben irgendwie. Also ich weiß noch, als ich dir so diese erste E-Mail geschrieben habe, ob du bei dem Festival dabei sein willst von einem Jahr oder wo das war, hast du irgendwie direkt so mit so 1000 Herzen geantwortet und hast mich irgendwie, glaube ich, auch direkt von der ersten E-Mail Schatzi und Mausi oder sowas genannt. So. Und ich habe mich dann halt auch gefragt, wie ist das eigentlich so, genau, zum Beispiel im Club, also bist du auch, spürst du das auch so für deine Kunden, die wahrscheinlich vor allem Männer sind, nehme ich an? Also spürst du, genau, also hast du die irgendwie auch alle direkt so lieb? Oder genau, oder gibt es halt auch irgendwie so ein Männerbild von, das sind dann so Leute, die ich tatsächlich nicht mag? Oder, weil ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen, wie das bei dir aussieht, wenn du Leute nicht magst. Also ja, genau, also wie ist dein Männerbild so? Oder ist es tatsächlich so, dass du die so bedingungslos alle irgendwie so magst?
Ich denke mir, ich fange gerne einfach bedingungslos mit Liebe an, weil ich denke mir so, jeder Mensch verdient das ja. Aber halt, wenn du dann respektlos wirst oder so, verlierst du den Schatzi-Mausi-Status dann auch schnell. Oh, ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ich mag das voll, jemandem das Gefühl geben zu dürfen. Und es ist ja, es ist für mich auch mega ehrlich, so, hey, ich mag das voll oder ich mag dich jetzt gerade bist du mein Schatzi, jetzt gerade bist du mein Mausi im Separé oder auch in Real Life oder wo auch immer. Ich finde das voll schön, halt dieses Gefühl selber zu haben und ich möchte das auch wiedergeben. Also ich habe jetzt kein schlechtes Männerbild oder so, deswegen, so klar, wir haben mehrheitlich Männer und mehrheitlich die Personen, die meine Grenzen nicht respektieren, sind auch Männer. Aber ich denke mir trotzdem, gebe ich jedem die Chance und ich finde es voll schön, wie viele Personen wir im Club haben, die einfach voll süß sind, liebevoll, respektvoll. Also ich habe da überhaupt kein schlechtes Männerbild, was das angeht. Ich bin voll froh. Also ich bin ja auch eigentlich, die Mehrheit meiner Kunden sind Männer, die zahlen meine Miete und ich bin denen auch voll dankbar, weil dadurch kann ich ja meinen Lifestyle auch leben. Also ja, ich denke mir.
Und ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas sagen kannst, aber so, wie schafft man das oder vielleicht auch, wo hast du das her oder glaubst du, es gibt wie Menschen, die dich da so, weiß nicht, in deiner Kindheit oder sowas beeinflusst haben, dass du so, also dass du irgendwie so viel Liebe oder so mit dir trägst? Also genau, wenn ich mir jetzt so eine Scheibe von dir abschneiden wollen würde, wie macht man das oder wie schaffst du das?
Ich weiß nicht. Ich denke mir, es ist mega fest so halt so Mindset-Ding, weil in der Kindheit hätte ich mir das, glaube ich, mehr gewünscht. Ich glaube, das ist halt voll, ich hatte das gar nicht so. Also klar wurde ich auch geliebt und so, aber es war schwierig. Ich hatte nicht gerade eine mega einfache Kindheit. Und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte dieses Gefühl nicht anderen Personen geben. Ich möchte einfach, dass sich jede Person geliebt fühlt und gut fühlt, mit der ich zusammen bin. Mir ist das voll wichtig, dass meine Mitmenschen wissen, ich liebe sie, ich bin stolz auf sie und ich finde die mega toll in dem, was sie machen. Ich denke mir, es ist halt mehr so irgendwie ein Coping-Mechanismus geworden, weil ich das nicht so erleben durfte, dass ich das einfach anderen mitgeben möchte, dass sie sich nicht so fühlen wie ich. Mhm. Ich denke mir, das ist halt viel.
Ja. Ja. Voll süß und das schaffst du auf jeden Fall.
Ja, danke. Ich bin voll froh. Ich habe auch wirklich das Glück. Ich habe voll das schöne Umfeld. Ich treffe so viele liebevolle Menschen wie euch jetzt auch. Also ich bin da, ich sage mir das auch jeden Tag. Ich bin blessed. Ich bin mega dankbar und ich treffe so viele liebe Menschen. Mhm. So viele liebe Menschen sind in meinem Leben. Aber ich bin halt auch voll strikt mit meinen Grenzen. Halt, ich sag den Personen auch so, hey, das fand ich jetzt echt nicht toll von dir. Und dann kann man drüber reden. Also ich denke mir, und wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Und dann sieht man sich halt nicht mehr, auch wenn es traurig ist. Aber lieber so, als dass ich so eine Fake-Freundschaft zu dir aufbaue und dann fühle ich das überhaupt nicht. Weil dann ist ja nicht mehr, dann fühle ich mich nicht mehr ehrlich. Dann kann ich dir nicht mehr sagen, du bist mein Schatzi oder so, weil ich fühle das ja gar nicht. Mhm. Also ich denke mir, ich bin lieber direkt und rede darüber.
Ich finde auch dieses, dass man irgendwie einfach in so, das klingt jetzt super so, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, also, dass man einfach so die ganze Zeit in Liebe ist, also dass man die ganze Zeit einfach liebevoll Menschen begegnet, dass man eben irgendwie dankbar ist, dass man so eine Dankbarkeit jeden Tag irgendwie noch so fühlt. Und das merke ich schon zum Beispiel, dass mir das auch sehr, also dass ich auch sehr so eher bin. Also, dass ich schon Leuten eher sehr viel mehr Liebe entgegenbringe, als dass ich dann irgendwie noch so alten Sachen so hinterherlaufe und mich darüber noch so aufrege oder ärgere oder so. Vielleicht ist das auch eine Eigenschaft, die man irgendwie so mitbringt, wenn man in der Sexarbeit arbeitet, weil man da einfach irgendwie erstmal allen so liebevoll entgegenkommt. Und auch wenn einem schlechte Sachen passieren oder dumme Sachen passieren, dass man das dann nicht gleich auf seine kompletten, also dass man sich das nicht speichert und dann auf alle überträgt oder sowas, sondern dass man jedes Mal wieder neu damit umgeht und das dann eher als individuelles Problem von der anderen Person sieht und nicht irgendwie
Männer sind
als ein Problem von Männern generell oder irgendwie genau oder gegen mich jetzt und dann muss ich das jetzt erstmal ewig verarbeiten oder so.
Ich denke mir auch, viele Sexarbeitende sind sehr empathisch und deshalb können wir uns auch sehr gut hineinfühlen in die Person, die gerade gegenüber sitzt, egal ob es jetzt Gäste, Freunde oder Familie sind. Das habe ich jetzt auch viel in meinem Umfeld erlebt. Die sind einfach alle so offen, liebevoll, respektvoll, aber auch hart in ihren Grenzen und in ihrer Energie. Das klingt auch mega ESO, aber ich denke mir halt, wenn du weißt, so hey, heute fühle ich mich so und so, dann gucke ich vielleicht mehr so, okay, jetzt habe ich keine Energie mehr, jetzt habe ich keine Geduld mehr oder so. Mhm. Dann nehme ich mich lieber aus der Situation raus, als dass ich mich da jetzt reinpushe und dann auf andere Leute dann meinen Frust rauslasse quasi.
Mhm. Ja, das finde ich zum Beispiel auch, also weil du sagst, so unter Sexarbeitenden also ist oft irgendwie auch so voll diese empathische Atmosphäre oder sowas. Das habe ich irgendwie auch wieder gedacht. So, ich finde, wenn ich irgendwie selbstbewusste und irgendwie eine selbstbewusste Gemeinschaft suche, dann würde ich halt irgendwie immer zu Sexarbeitenden gehen, weil da habe ich so das Gefühl, da kriege ich auf jeden Fall am meisten Empowerment und Bestätigung und sowas ja. irgendwie ab. Oder so dieses Sisterhood-mäßige irgendwie, ne? Erlebst du das im Stripclub auch so? Weil ich habe das Gefühl, vor allem in Stripclubs ist das so, wenn ich irgendwie als Gäste mal in Clubs war, wie die Frauen da miteinander umgehen, war ich immer so, ich habe mich direkt so mitempowered gefühlt yes. irgendwie. Wie die sich so gegenseitig dann klatschen, nachdem einer sozusagen auf der Bühne performt hat oder so, ne? Also genau, ist das bei euch auch so oder gibt's auch so wie, also ich glaube Zickenkrieg ist ja so ein sehr altmodisches Wort dafür, aber genau, also gibt's quasi auch so Kriegereien untereinander oder ist es wirklich eher so ein Gemeinschaftsgefühl?
Ich bin mega froh, mehrheitlich, also in der Gugu-Szene hatte ich das viel mehr erlebt, dass das mehr so gegeneinander ist. Ich weiß nicht wieso, also ich denke mir halt, es ist ja auch nicht Sexarbeit. Ich glaube, da fehlt auch wieder so, da ist mehr der Konkurrenzkampf und ich tanze besser als sie, ich bin schöner als sie, all diesem Bullshit. Natürlich nicht überall, aber in ein paar Gruppen war das so. Und jetzt im Stripclub hatte ich das eigentlich nie. Ich hatte, glaube ich, einmal Stress mit einer und die hat sich dann auch entschuldigt, weil wir den gleichen BH getragen haben. Und die sagen, du machst mir alles nach und so. Und dann 2 Wochen später hat sie mir so eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, so, hey, es tut mir voll leid, ich hatte meine Periode, mir geht es schlecht, ich bin gerade mega insecure gewesen, das habe ich nicht so gemeint, es tut mir so leid. Oh. Voll süß, aber nee, wir sind wirklich, ich finde das voll schön. Also im Stripclub sind alle deine Stripper-Wifis, deine Stripper-Babes und wir klatschen die wirklich nach jeder Show, bis sie so da so, yay. Oder ich sage auch meinen Gästen so, hey, gib mir doch mal Trinkgeld, die haben mega schön getanzt und so. Oder sie rufen mich so, hey, komm, wir machen Double und so, wäre das nicht toll? Also ich denke mir halt, die Stripclub-Nächte sind weniger lang, wenn du sie zusammen verbringen kannst. Also wir versuchen eigentlich mega oft Doubles und Triples zu verkaufen, also quasi zu zweit oder zu dritt für jemanden zu tanzen oder für Gruppen und so. Das ist ja viel lustiger, viel schöner. Ich habe ein paar Stripper-Babes und wir sind da wirklich, wir haben auch viele Gruppenchats, trainieren zusammen und so, tauschen uns aus, so hey, was machst du eigentlich beim Lapdance? Was findest du toll? Oder komm, wenn jetzt nichts los ist, so komm, ich bring dir was Neues bei und du mir und so. Das ist eigentlich voll schön.
Ah, wow. Ich denke irgendwie, vielleicht ist das in der Sexarbeitsbubble irgendwie viel mehr so, weil auch ich ja ganz oft mich eher freue, wenn Kunden von mir dann noch andere Escorts treffen, die ich auch kenne oder so. Oder dann schlage ich irgendwie auch Dreier vor. Ich mache auch voll gern Dreier und schlage die dann halt vor, weil ich das auch irgendwie cool, nicht weil ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich jetzt bi, so doll bi bin und irgendwie jetzt so gerne Dreier mag, sondern ich mag irgendwie gern so dieses mit einer Kollegin zusammen halt irgendwie arbeiten.
Das ist voll nice.
Und die dann halt sehen und das, ja, das ist eben das Witzige. Und ich frage mich irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht, wenn du jetzt so sagst, es gibt einen Unterschied zwischen der Go-Go-Szene und der Sexarbeitsszene, ob das vielleicht einfach wirklich so ist, wenn man so wirklich, ja, man begibt sich ja dann schon so in Situationen, wo man seine Grenzen irgendwie klar machen muss und seine Grenzen auch wahren muss. Das ist ja irgendwie so ein potenziell auch, in Anführungszeichen, vielleicht gefährlicherer Raum für Frauen. Und dass man dann als Frauen sozusagen wie so zusammensteht und so sagt, wir sind hier auf jeden Fall eine starke Mauer gegen die Gefahr, die da potenziell vielleicht kommen könnte auf uns zu oder so. Vielleicht ist es das, was einen dann so zusammenschweißt. Ich frage mich, woher das so kommt.
Ich denke mir auch, ich denke mir bei den Nächten halt, wo nicht so viel Gutes passiert ist, Leute übergriffig werden oder sogar halt dich anfassen oder sich entblößen. Also wir haben manchmal auch Leute, die einfach die Hosen ausziehen und wir so, okay, cool.
Also dem Private dann aber?
Ja, oder sollte ich dich auf der Bühne?
Auch auf der Bühne. Das letzte Mal hatte ich eine Frau, die gekommen ist als Gast und sie so, oh, kann ich den Lapdance auf der Bühne haben? Das kann man bei uns auch. Und ich so, ja, sicher. Dann habe ich mich kurz umgedreht Dann hat sie so die Hosen angefangen auszuziehen. Ich so, Schatzilein, du, ich strip, nicht du. Aber sie war auch voll betrunken, voll süß, voll easy. Aber wir haben manchmal auch Männer, die sich einfach die Hosen ausziehen oben und dann schon so, bam, der Hammer raushängt. Und ich einfach so, Babe, nein, das kannst du wieder einpacken. Das gibt's ja nicht. Mhm. Oh, so, das gibt's schon ab und zu. Und in solchen Nächten ist halt mega schön, wenn du einfach alle zusammensitzen kannst oder wenn wir dann wieder zurück im Lockerroom sind und zusammen darüber reden und lachen können. Es ist ja auch wie ein Verarbeiten miteinander. Mhm. Weil so, boah, der war jetzt voll mühsam wieder. Oder eben so, hey, dieser Gast ist voll nett, du musst unbedingt zu ihm gehen oder zu ihr und so. Also wir warnen uns ja auch so, hey, geh nicht zu dem, der ist voll scheiße oder so. Ja. Also wenn ihr Scheiße macht im Stripclub, es werden es alle Stripperinnen wissen.
Ja, und das gilt übrigens auch für Escorts. Ne? Das denken auch manche, die schicken dann irgendwie die gleiche Anfrage an 5 Leute und sind irgendwie so Tastenwichser, nennen wir die dann manchmal. Und dann denken wir immer so, sag mal, glaubst du, dass wir nicht miteinander reden? Also so,
habt ihr auch so einen Gruppenchat und so?
Ja.
Mega nice. Ich finde das voll wichtig.
Ja. Ja, genau.
Ich dachte irgendwie gerade, das wäre eigentlich voll die coole Filmidee, wenn jemand mal einen Film drehen würde, aber einfach nur eine Kamera versteckt in Lockerroom von einem Stripclub und quasi gar nicht im Stripclub oder irgendwie so, sondern quasi nur diese Gespräche aus dem Lockerroom. Das wäre wahrscheinlich sauwitzig.
Oh mein Gott, das wäre so witzig. So eine ist sich immer am Duschen oder irgendwo am Rasieren und so. Die eine ist sich noch am Schminken und bereit machen. Die andere ist schon voll so, boah, ich habe keinen Bock heute. Mhm. Und so drei.
Hat jemand einen Tampon dabei?
Ja, klar, hat jemand einen Tampon dabei. Also Lockerrooms sind einfach immer lustig. Ich glaube, von außen wäre das mega nice. So ein Film, so Secret Locker, The Secrets of the Locker Room oder so. Ja. Die unsexy Seite des Stripclubs.
Oh mein Gott.
Ich frage mich, ob dieses Sisterhood-Gefühl auch noch so ein bisschen so ist, weil man ist ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, warum Frauen manchmal untereinander so im Konkurrenzkampf stehen, ist ja eigentlich oft auch wegen so einem, ich sag mal, so einem Male Gaze, so dieses ich muss irgendwie gut genug sein und deswegen bin ich halt in Konkurrenz mit den anderen Frauen oder sowas. Und als Sexarbeiterin ist man ja irgendwie schon eine gefallene Frau sozusagen. Also so dieses, ich bin jetzt sozusagen schon eigentlich dem gesellschaftlichen Anspruch an mich genüge ich nicht, weil ich bin Nutte. Und jetzt brauche ich ja gar keinen Konkurrenzkampf mehr mit den anderen zu haben, weil ich eh bei diesem Game quasi gar nicht mehr dabei bin oder sowas. Und das kann ich mir zum Beispiel irgendwie auch so vorstellen bei so einem Go-Go-Ding, dass es dann halt da oft noch so ein ist von, wir müssen aber jetzt noch aufpassen, dass wir nicht zu denen da unten zählen. Also, dass wir nicht zu den Nutten zählen, sondern dass klar ist, nee, ich bin nur eine Go-Go-Tänzerin oder sowas.
Boah, das gibt's wirklich oft. Das ist voll anstrengend.
Ja, oder? Also gibt's ja auch beim Pole Dance, wenn man den Sport, also quasi in einem Sportschuh ist, dass dann Leute sagen, ja, ich bin aber keine Prosti oder ich tanze aber nicht in einem Stripclub oder so.
Ja, voll. Ich finde das voll anstrengend. Es gab ja auch lang den Hashtag Not a Stripper, den viele Polarinas benutzt haben. Ja, voll respektlos.
Oh, krass.
Ich denke mir einfach so, hey, es gibt im Stripclub Stripperinnen, die nicht Pole machen. Es gibt Pole-Dancerinnen, die Stripperinnen sind. Aber auch beides existiert ja unabhängig voneinander. Man darf es ja auch nur als Sport machen. Das ist ja voll okay. Aber einfach so, respect the roots. Es kommt aus Sexarbeit. Aber viele sind dann so, es gibt halt auch, zum Glück wenige, die ich kenne, aber es gibt ja auch Stripperinnen, die dann sagen, ja, wir sind keine Sexarbeiterinnen. Und ich so, ja, aber Schatzilein, was denkst du, was sich diese Personen vorstellen, wenn du mit denen im Private sitzt? Also die stellen sich ja nicht vor, ah, wir gehen jetzt zusammen Eis essen am Strand oder so. So, nein, das ist eine sexuelle Fantasie. Oder die Bewegungen, die wir machen, sind ja auch nicht, also jugendfrei.
Ja. Ja, das wäre jetzt nämlich, das hätte ich mich noch gefragt, wie das im Stripclub ist, weil da gibt's ja im Stripclub gibt's ja auch noch ein Level tiefer, was man fallen könnte als Frau.
Ja, man könnte ja Full-Service-Sexarbeiterin sein, der Horror.
Also, genau, also aber gibt's sowas bei euch auch, dass quasi Leute sich dafür gegenseitig dann so verurteilen, dass ihr, was, du machst auch dann, du arbeitest auch noch im Bordell oder sowas oder ist das bei euch gar nicht so?
Also ich denke, man spürt's halt schon. Oder ich spüre es manchmal halt, wie sie über unsere Nachbarin quasi reden. So, das finde ich mega schlimm. Also ich bin dann auch meistens dort so, hey, also die machen einfach einen anderen Job, aber ist doch scheißegal. Schlussendlich müssen die ja zufrieden sein mit ihrem Job. Du musst zufrieden mit deinem Job sein. Es muss sich ja nicht mischen. Aber es sind auch Personen, über die du gerade sprichst. Mhm. Und ich denke mir halt, viele sind sich das wie gar nicht bewusst, weil sie gar keinen Berührungspunkt haben. Und dann stellen sie sich wieder rüber, so, ja, ich tanze ja auch einfach für Leute, aber ich mache ja nicht mehr, ich bin rein. Und das ist so eine blöde Vorstellung. Wir haben auch viele Gäste, die sagen, die mir so sagen, ah, die mich dann daten wollen und retten wollen. Dann sagen sie so Sachen wie, ah, aber zum Glück bist du nur Stripperin und machst nicht mehr quasi. Mhm. Und ich finde, das ist kein Kompliment, das ist voll dämlich. So, hey, es spielt doch keine Rolle. Wenn ich nebenbei jetzt noch Full Service oder sowas anbieten würde, wäre es doch kein Problem. Also es ist ja meine Entscheidung. Aber die fühlen, die haben ja das Gefühl, ja, das wäre wie eine Stufe tiefer. Das ist so der Hierarchy quasi.
Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man über irgendwas redet und dann auf einmal begegnet einem das irgendwie die ganze Zeit im Leben und man denkt so, hä, was sind das für verrückte Zufälle? Und mir ist sowas jetzt irgendwie auch passiert. Wir haben ja letzte Woche über Intimpiercings geredet im Podcast und jetzt habe ich heute mal so bei Cheeks die neuen Pornos durchgestöbert, die so haben und so die zwei Lieblingsfilme, die ich gefunden habe, die sofort so mich richtig doll gecatcht haben, da hat jeweils so die Hauptdarstellerin, sag ich mal, richtig geile Intimpiercings. Aber das nur als kleiner Fun Fact am Rande. Denn was wichtig ist, ist, dass Cheeks den Katalog richtig doll erweitert hat im letzten Monat. Für die von euch, die Cheeks noch nicht kennen, Cheeks ist ja eine Sexual Wellness Plattform online, die so auf drei Säulen aufgebaut ist. Es gibt eben einmal Filme, Pornfilme, es gibt Audios, also so sexy Audios oder geführte Masturbation und es gibt noch drittens die Pleasure Academy, wo man so Online-Kurse rund ums Thema Sexualität machen kann. Und ja, ich benutze Cheeks vor allem natürlich für die Filme, weil das ist einfach meine Lieblings-Porn-Plattform, wo ich sicher gehen kann, dass die Filme gut produziert sind und wo einfach ja Porno raus aus der Schmuddelecke geholt wird und es eben so alle möglichen verschiedenen Genres auch gibt, von so Real-Couple-Amateur-Porno bis hin so richtig ja hochwertige filmische Pornos. Und wie gesagt, Cheeks hat jetzt den Katalog total doll erweitert im letzten Monat. Und zwar ist der Katalog 30% größer geworden. Es gibt 100 neue Videos. Und dabei ist auch eine Verdopplung der Repräsentation von POC-Performern und Performerinnen geschehen. Und es gibt doppelt so viele Trans-PerformerInnen wie vorher. Generell 60% mehr queerer Content. Zum Beispiel von der Produktionsfirma Aorta Films, die so ein Vorreiter für queeren und Trans-Indie-Porn sind. Also alle Sachen, die uns gefallen. Ich kann übrigens auch sehr die Filme, wo Bishop Black mitspielt, empfehlen. Ich finde diese Person einfach so ultra hot. Aber was ich gefunden habe, so meine zwei neuen Lieblingsfilme, die jetzt auch neu dabei sind, sind einmal Secret Society. Ja, die, die mich kennen, werden sich nicht wundern. Ich stehe ja irgendwie immer auf so ein bisschen Fantasy, Secret, Rollenspiel, Sex. Und das ist einfach so, ja, sehr professionell gedreht in so einer richtig geilen, mystischen, dunklen Umgebung mit so Wasser und Rauch und Kapuzen umhängen. Und ja, es ist wirklich so richtig dark und richtig, richtig hot. Ich stehe extremst doll auf diesen Film. Und welchen Film ich auch noch neu entdeckt habe, der jetzt auch bei den neuen Filmen mit dabei war, der heißt Her Pleasure. Und den fand ich auch richtig besonders, weil da sieht man oft auch so aus mehreren Perspektiven, wie eine Frau, wie es sich wirklich nur um diese Frau dreht. Ich glaube, man sieht die ganze Zeit quasi gar nicht den Penis von dem Mann. Der wird auch nicht benutzt, sondern er pleasuret sie einfach nur mit seinen Händen. Und oh, es ist einfach richtig, richtig schön und auch so richtig sexy, aber gleichzeitig total entschleunigt. Also ja, ich war sehr Fan von diesem Video, weil es eben auch einfach was anderes ist als so den Porno, den man sonst so kennt, mit rein, raus, die drei typischen Stellungen und dann der Cumshot am Ende. Also es lohnt sich sehr, mal vorbeizuschauen. Und wir haben natürlich einen Code für euch, mit dem es sich noch mehr lohnt, nämlich der Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, also GELIEBTEAUFZEIT. Mit dem bekommst du als Neukunde, Neukundin und jetzt auch als Bestandskundin Cheeks für 7 Tage kostenlos, wenn du die Jahresmitgliedschaft wählst. Du kannst natürlich jederzeit während der Probezeit kündigen. Normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft 19,99 € im Monat und die Jahresmitgliedschaft 9,90 €, das heißt jährlich dann 118,80 €. Aber wie gesagt, die ersten 7 Tage kannst du kostenlos ausprobieren. Und du findest Cheek unter getcheeks.com, also getcheeks.com. Schau also auf jeden Fall mal bei Cheeks vorbei, auch wenn du vielleicht schon mal ein Abo hattest und dir jetzt mal so die neuen Sachen reinziehen willst, die diese haben. Und wie gesagt, meine neuen beiden Lieblingsvideos, das Her Pleasure und Secret Society. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken.
Werbung Ende.
Das ist irgendwie so dieses, wie heißt das denn? Das ist doch auch in der Hurenbewegung so dieses, also irgendwie so lange, wie wir Huren nicht respektieren, respektieren wir Frauen nicht, weil also irgendwie so dieses Feminismus funktioniert nur, wenn er auch Huren mit einschließt, weil solange, wie es noch so ein Ding gibt von man kann als Frau irgendwie Stufen herabfallen oder sowas oder unrein sein wegen eigenen Entscheidungen, die man trifft, solange bist du halt als Frau nicht frei. Also solange, wie es noch so eine Einteilung von die gute Frau und die gefallene Frau gibt.
Das ist ja der Magdalena, ja. Wie heißt der Komplex?
Ja. Der Hure Heilige oder so.
Ja, voll. Ja.
Hure Madonna-Komplex.
Ah ja, genau. Das ist so, also ich finde das so komisch. Ach, ja, aber, ich kann nicht verstehen, wie du halt Frauen oder Personen einfach allgemein gruppieren und in Stufen stellen kannst. So eine Person ist nicht besser oder schlechter, nur wegen ihrem Job.
Ja.
Ich finde das voll schwierig.
Wobei das ja vor allem auch bei Frauen passiert, oder? Also gibt es sowas für Männer, sowas wie gefallene Männer? Also irgendwie...
Männliche Stripper werden ja mega gefeiert. Ich meine, so Magic Mike und so. Es hat ja noch nie jemand ein Problem mit Magic Mike gehabt.
Ja.
Aber dann guckt man so Cardi B und so an, so, die, oder Doja Cat, die Stripperinnen waren, dann so, die waren Stripperinnen, die haben gar kein Talent und so. Mhm. Dann denke ich mir so, hey, es ist doch scheißegal. Wieso ist das eine voll cool und das andere ist dann nicht cool, nur weil es eine Frau macht quasi.
Ja. Naja.
Aber Lenia, das, was du vorhin gesagt hast, das würde ich mir echt sehr gerne in den Kühlschrank hängen. So, solange du keine Hure respektieren kannst, bist du nicht Feminist oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber das war, das finde ich, ist ein ultra guter Spruch.
Ja, aber es ist ja so. Das ist mega schön. Nice.
Dass ich hier Kühlschrankmagnetproduzentin jetzt auch noch auf mein Visitenkärtchen schreibe.
Auf jeden Fall.
Side Hustles.
Ja, so eine meiner Lieblings-Sisterhood-Stories, die du mir erzählt hast, Jana, war, also genau, erzähl uns bitte mal die Story, warte mal, wie kann ich das jetzt sagen? Erstens, wer deine Nägel mittlerweile manikürt und dazu passend die Story, du bist ja in einer Partnerschaft, zumindest warst du das im Januar noch, genau, wie du deinen Partner kennengelernt hast.
Okay, meine Nägel macht eine Ex-Tripperin und die ist mega toll. Und das Witzigere ist, sie ist meine Schwiegermutter. Also als ich im Stripclub gearbeitet habe, damals hat sie noch getanzt und sie war auch so voll süß und das macht sie immer noch. Sie erklärt neuen Stripperinnen so, hey, wie das so läuft, wie gebe ich einen Lapdance und so. Also sie hat so Jahre an Erfahrung auf dem Buckel, voll nice. Und ja, sie war halt auch voll nett und voll das Vorbild für viele, weil sie hatte auch viele Stammgäste. Also sie war voll beliebt bei den Gästen. Und ich habe ihre letzten paar Shows gesehen und dann ist sie quasi in Rente gegangen. Sie sagt so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich bin zu alt für die Scheiße.
Wie alt war sie denn da, als sie in die Rente gegangen ist?
42, glaube ich. Ein bisschen über 40. Also in Rente. Sie hat einfach aufgehört zu tanzen. Sie arbeitet immer noch aber an der Bar. Also sie ist jetzt Barfrau. Ja. Und sie sagt auch so, die Gäste sind dann immer so, möchtest du nicht wieder tanzen? Und komm zurück. Und sie einfach so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, es macht mir keinen Spaß mehr und ich will das echt nicht faken. Ihr gebt mir auf den Sack.
Aber sie kommt halt scheinbar auch nicht aus dem, ne? Also das ist so dieses... Einmal in dieser Bubble gewesen, kommt man auch nicht raus. Also so, ich kann mir vorstellen, dass sie es wahrscheinlich total vermissen würde, wenn sie nicht mehr in der Bar arbeiten könnte, weil so, nein, aber wo sind meine Stripper-Babes und sowas, ne?
Sie sind jetzt alle ihre Stripper-Babys. Sie ist so voll, sie guckt auch voll auf uns, sie ist überprotective. Also wenn jemand jetzt so Scheiße macht oder so, sie wirft die Leute raus. Wir haben dort keinen Türsteher in meinem Lieblingsclub, aber sie ist genug Türsteher für alle. Also mega nice. Voll. Und so habe ich sie kennengelernt und wir hatten es mega gut. Also wir waren vorher schon mega gute Beziehung quasi. Und ich wusste, ihr Mann kommt sie mal am Feierabend abholen. Und er kommt meistens so um 3 Uhr morgens, was voll süß war. Und er kommt immer so eine Stunde früher, trinkt noch was, labert mit uns, mit den Gästen oder bringt noch Freunde mit und so. Und dann nimmt er sie nach Hause an Feierabend. Jetzt ist aber so, jetzt arbeitet sie an der Bar. Und dann hat nicht nur der Mann angefangen, sie abzuholen, sondern ab und zu auch ihr Sohn, der ganz süß war.
Und wie alt war der denn da?
Wie alt? Das ist jetzt...
Wenn sie 42 war?
Ja, sie war voll Jungmutter, muss man sagen. Er ist ein Jahr jünger als ich. Also er ist jetzt 26. Und das war jetzt 3 Jahre. Oh, das ist schon 3 Jahre her. Voll schön.
Voll. Also er war schon volljährig.
Ja, er war schon volljährig. Wir waren alle volljährig. Und dann habe ich gearbeitet und ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen, weil ich bin am Arbeiten, hustlen und ich wusste ja, er ist ihr Sohn und der gibt mir kein Geld. So, nee, der ist ja nicht da für Lapdances, oder? Deshalb war ich so, okay. Und irgendwann ist sie zu mir gekommen und ich bin mir sicher, bis heute, das war ein Setup, hat sie mir so gesagt, hey, du hast hinten ein Getränk offen. Und ich so, hä, bei wem? Dann so, ja, bei meinem Sohn.
Und Getränk offen heißt quasi, er hat sozusagen so einen Lady Drink gekauft und das heißt, dass dann kriegst du quasi einen Anteil davon und verbringst Zeit mit dem Kunden,
genau,
sozusagen, oder?
Wenn ich einen Lady Drink offeriert kriege, kriege ich Provision, dort sind es jetzt 5 Franken und dann trinke ich mit dir ein Getränk. Und das ist eigentlich so die Zeit, wo du das Verkaufsgespräch hast, so, ja, möchtest du Lapdance, Table Dance oder was auch immer, und dann gehst du hoch. Da war ich so, okay, voll komisch, aber ich habe ihn ja immer wieder gesehen aus dem Augenwinkel, wie er so für sich getanzt hat. Also er ist auch voll der gute Tänzer und so und hat Personen, die tanzen können, gefallen mir halt auch sehr gut. Dann habe ich mich hingesessen und ich so, na, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich habe viel von dir gehört und wir haben so gelacht, gute Gespräche geführt und da war ich auch so, hey, ich muss jetzt arbeiten gehen, aber habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Und er hat das auch voll respektiert. Das war mir auch mega wichtig. Und während der Arbeit, dass so ein bisschen nichts gelaufen ist, ist er dann zu mir gekommen und er so, hey, hast du kurz Zeit? Und ich so, ja, wieso? Und er so, ja, hast du Lust auf Lapdance? Und ich so, ja, muss ich jetzt deine Mutter fragen gehen? Und er so, nee, das mache ich selber. Und dann sind sie so hingegangen und haben so auf Ungarisch so gesprochen. Und ich verstehe das ja nicht. Und die sind so, pop, 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 pop. Und dann guckt sie mich an und strahlt einfach so und sagt, viel Spaß. Gib mir das Geld und wir gehen hoch.
Aber es ist schon crazy. Ist schon also geil. Diese Geschichte ist ultra crazy.
Das ist voll nice.
Weil so, ich meine, es ist auch so ein bisschen krass für so einen 23-Jährigen auch so vor seiner Mutter dann erstmal so zu flirten. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste. Also selbst wenn es jetzt eine normale, in Anführungszeichen, Arbeit wäre, wo ich würde ja auch nicht im Restaurant, wo meine Mutter arbeitet, dann mit der, keine Ahnung, anderen Kellnerin oder so flirten, wenn die dabei ist, oder? Also das ist ja eh schon komisch für so einen 23-Jährigen.
Naja, die hat ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit zugehört, sondern war halt an der Bar und ihr wart irgendwo...
Naja, aber trotzdem, wenn man so beobachtet wird mit 23, weiß nicht.
Er hat mir halt auch so erzählt, er wusste halt schon als Teenager, was seine Mutter arbeitet und für ihn war das halt nie ein Problem. Und mit 18 war dann auch so, oh, kann ich das jetzt mal angucken kommen? Und sie hat ja, sie hat nicht nur als Stripperin gearbeitet, sie hat ab und zu an der Bar gearbeitet, so, sie hat beides gemacht. Und wenn sie an der Bar, also es wäre ja komisch, wenn er kommt und sie tanzt, das hat er auch gesagt, das will er nicht sehen, das ist seine Mutter. Aber halt so, wenn sie an der Bar gearbeitet hat, war er schon ab und zu im Stripclub und hatte sich auch schon Lapdance gegönnt, hat er mir erzählt. Und für ihn ist das wie so voll normales Wochenende. Es ist so nichts Spezielles. Ja. Also es ist immer speziell, aber es ist so nichts Außergewöhnliches für ihn. Und seine Mutter hat ihm halt immer gesagt, und das ist mir dann auch eingefallen, und deshalb weiß ich, es ist ein Setup. Sie hat ihm immer gesagt, du datest nicht meine Mitarbeiterinnen quasi. Oder nur quasi Mitarbeiter, die vielleicht in deinem Alter sind oder so, weil wir hatten auch Stripperinnen, die älter sind oder so. Sie hat einfach gesagt so, hey, sie hat auch allen Tänzerinnen immer gesagt, das ist mein Sohn, da gibt's nichts zu holen. Der ist tabu. Also Lapdance ist ja, wenn er bezahlt, ist das sein Ding, aber einfach nicht quasi, geht ihn nicht anflirten oder so. Und bei mir hat sie das halt nie gesagt, ich habe das nie gehört. Ich bin mir sicher, sie wollte das. Sie so, oh, sie ist toll, ich nehme sie als Schwiegertochter.
Oh mein oh, Gott. Süß. Aber also bevor du weiter diese crazy Dating-Geschichte, habe ich noch so eine Zwischenfrage. Wie ist das, wenn er schon wusste, seit er Teenager ist, dass seine Mutter im Stripclub arbeitet? Wurde der dann irgendwie von anderen in der Schule deswegen geärgert oder so, dass seine Mutter Stripperin ist?
Es war halt so, in der Schule hat er immer gesagt, sie arbeitet an der Bar, was ja auch also so stimmt. Und sie war auch so in der Schule und alles wusste man das. Sie, das war ja auch ein bisschen die Zeit, wo nicht jeder Instagram hatte und es gepostet hat. Deshalb, es war schwierig herauszufinden. Du müsstest wie ein Gast sein, für das du wüsstest, dass sie dort tanzen würde. Also er hatte,
und dann würdest du es vielleicht auch nicht erzählen, dass du der Gast warst.
Genau, also, dann ist er auch die, quasi die Hostage-Situation so. Ich weiß, dass du da warst, aber du arbeitest da. Ich hatte das auch schon. Aber ich denke mir so, ja, für ihn war das wie nie ein Problem. Er hat auch gesagt, er würde das auch, also er erzählt das auch offen, ihm ist das überhaupt nicht peinlich oder so. Und er sagte auch so früher als Teenager so, mir wäre es scheißegal gewesen, ich hätte ihm auch meine Meinung gesagt. Aber sie hat ihm halt auch gesagt, du musst es nicht an die große Glocke hängen, weil eben halt Sexarbeiterinnen oft diskriminiert werden, gehänselt werden, von die Kinder und so von. Deshalb, ich glaube, es war gar nie ein Mega-Thema. Also seine Freunde wussten Bescheid, aber einfach nicht alle. Ich glaube, für ihn war das jetzt nicht so ein Mega-Ding. Aber ich weiß von anderen Sexarbeiterinnen, die halt auch einfach sagen so, hey, sag nichts in der Schule. Oder eben, die sagen dann, sie sind Massagetherapeuten oder so, weil das halt einfacher ist, in der Gesellschaft zu erzählen. Also ich erzähle auch nicht jedem, dass ich stripp. Ich sag meistens auch, ich bin Tanzlehrerin, arbeite im Zirkus. Meine Nachbarn zum Beispiel wissen nur das. Ist einfacher. Ja, ich denke mir, das hilft halt schon. Es ist einfach, bis nicht alle, wie du sagst, bis nicht alle Huren auch frei sind, bis nicht alle frei von Judgment leben können, denke ich, ist das die einfachere Route als halt Elternperson.
Ja, vor allem, weil Kinder untereinander ja so gemein sind und halt so Hurensohn und keine Ahnung was. Dann wäre das ja dann mal ein echter, dann ist er ja quasi ein originaler Hurensohn.
Ja, voll. Oh, aber es ist voll schade.
Dann können wir es, er kann es reclaimen.
Ja.
Finde ich irgendwie voll gut. Ich fände es ja voll wichtig, dass man diese ganzen Worte einfach so entgiftet oder so.
Ich dachte mir das auch bei meinem Stage-Namen, so im Burlesque und so heiße ich ja auch, The Gypsy Pixie. Weil ich denke mir so, es gibt so viel Negatives, dass man über Zigeuner spricht, über Roma spricht und so. Und ich denke mir so, hey, das ist eigentlich voll die spannende Kultur. Also ich finde das eigentlich mega schön.
Also das ist dein kultureller Hintergrund?
Von väterlicher Seite.
Wir
sind aus Rumänien und wir sind halt so, nicht nur Rumänien, es ist halt so Rumänien bis Serbien runter. Und wir sind halt dort überall rumgewandert. Und so, ist mega spannend eigentlich. Deshalb fand ich das immer spannend und voll cool. Und ich habe als Kind auch nie verstanden, wieso das ein Schimpfwort ist. Meine Freunde haben mich auch so oft genannt. Für die war das auch nichts Negatives eigentlich. Bis ich dann halt mich so informiert habe und ich so, boah, das ist ja voll das Schimpfwort. Aber ich verstehe nicht, wieso, weil es ist ja einfach meine Herkunft. Und das ist voll okay. In der Schweiz gibt es so, sagt man zum Beispiel zu Italienern, sagt man Cink. Und das ist eigentlich auch ein Schimpfwort. Aber viele Italiener hier brauchen das einfach, weil so, ich bin halt Italiener und das ist voll okay. Ich bin ein Cink. Aber ja, es wird,
es ist ja ein
halt
Unterschied,
hier,
ob man es selber sagt.
Genau.
Ja, oder ob man damit beschimpft wird. Also wenn ich selber sage, ich bin eine Hure, dann sage ich das sehr gerne und reclaime das. Aber wenn irgendjemand draußen mich so, du Hure nennt und das irgendwie als Schimpfwort meint, dann fände ich das nicht so schön.
Oder jemand als Instagram-Hashtag hat not a whore oder not a
not a whore. Es kommt ja immer drauf an, wie sprichst du die Leute ja auch an. Das ist voll nicht okay.
Ja. Also das heißt, dein Partner ist auf jeden Fall super Sexwork-positiv aufgewachsen und ist auch so. Und dann hast du jetzt, bist du jetzt in dem Genuss, einen Partner zu haben, der wahrscheinlich dann deinen Job so 100% supportet? Oder wie ist das so in eurer Beziehung? Ist ja auch manchmal eifersüchtig und so. Oder ich meine, Eifersucht ist ja auch komplett normal und darf man ja auch haben. Aber wie ist das so bei euch?
Ich glaube, wir haben mehr das Problem, halt wir sehen uns je nachdem nicht so oft. Und ich merke manchmal, er hat wie Mühe, wenn ich zu lange, wenn wir zusammen weg sind und dann spreche ich mit jemandem lange Und ich glaube, das ist wie so seine Eifersucht, so wieso gibst du dieser Person jetzt mehr Aufmerksamkeit? Wir haben Date Night oder so. Und da spüre ich manchmal wird das so ein bisschen, aber ansonsten haben wir zum Glück überhaupt gar nichts an Eifersuchtsproblemen, weil ich denke mir auch so, der Ort, wo ich dich am wenigsten betrügen würde, wäre ein Stripclub. Bei der Arbeit, ich habe da so voll keine Lust. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, konzentriert und was mache ich jetzt und was ist der nächste Move und wo gehe ich jetzt hin? Das ist eigentlich mega viel Denken. Ich kann ja gar nicht loslassen und genießen. Und er ist ja der, der manchmal in den Ausgang geht, in Clubs und so, wenn ich arbeite. Und für mich ist das ja auch voll okay. Also wir sind da voll, was das angeht, voll offen und ich genieße das auch sehr, weil ich könnte nicht jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, so ein Drama haben. Also ich habe von anderen Tänzerinnen schon gehört, die hatten jedes Mal, wenn sie arbeiten, kommen sie nach Hause und dann gibt's wieder Streit. Oder wir hatten eine Tänzerin und das hat mir so leid getan. Immer, sie kam so oft zu spät, weil sie vor der Arbeit immer mit ihrem Freund diskutiert hat und gestritten hat. Und dann ist sie so weinend zu uns in die Arbeit gekommen. Wir sind einfach so, hey, wieso bist du überhaupt mit dem Typen zusammen? Der akzeptiert ja gar nicht mal deinen Job. Wie soll er dich akzeptieren?
Ja. Boah, ja, das ist krass, weil ich gerade auch viele, eine sehr enge Freundin viele von, hab, bei der das auch irgendwie so ein Thema ist mit Escort. Ich sehe jetzt schon, dass ihr diese Podcast-Folge hört und jetzt gerade vor 2 Sekunden angefangen hat zu heulen, weil das gerade irgendwie auch voll so ein Thema ist. Also vor allem so dieses, hey, wenn du meinen Job nicht akzeptierst, der mir halt, also so wichtig ist. Es gibt ja auch, also es gibt vielleicht ja auch irgendwie auch in Stripclubs oder auch bei Escort so Leute, die sagen, ja, es ist halt mein Job, aber ich glaube so, also Leute wie du, wie ich dich einschätze oder so, das ist ja nicht einfach nur so, ja, ist halt mein Job so, sondern man brennt da ja richtig für. Und wenn dann jemand das halt einfach gar nicht akzeptieren kann, dann fühlt es sich halt so an, als würde die Person dich nicht akzeptieren irgendwie.
Ja, wenn du von dir aus sowieso aufhören möchtest oder denkst, ja, das ist jetzt nur temporär mein Job, dann ist ja voll easy, dann stimmt's ja. So, wenn dein Partner sagt, ich finde das jetzt nicht so toll, dann kannst du ja sagen, ja, okay, ich suche mir was anderes, es ist mir nicht so wichtig. Aber ich hätte eh ein Problem mit jemandem, der mit Sexwork ein Problem hat. Das fängt schon da.
Ja. Ich finde auch einfach, dann passt man halt einfach auch nicht zusammen. Und ich finde das irgendwie so schwer, wenn man dann versucht, trotzdem noch zusammen zu sein, auch wenn, also wenn das halt nicht geht. Also ich habe vor langer Zeit mal meinen Job aufgegeben, also meinen Escort-Job aufgegeben für einen Mann. Und das war falsch, weil ich habe mich die ganze Beziehung lang gefühlt, als würde ich einen Kompromiss machen, als würde ich so meine Leidenschaft an den Nagel hängen, nur damit er irgendwie nicht eifersüchtig ist. Und dass ihm das, weil das irgendwie auch die Gesellschaft natürlich überhaupt nicht zulässt, dass, also weil, wenn du jetzt auf der Straße draußen fragen würdest, hey, wenn deine Freundin Stripperin wäre, hättest du damit ein Problem, dann würden natürlich irgendwie so 80% der Leute sagen, ja klar, habe ich ein Problem damit.
Das ist hier wie, das hat noch letztens diesen Audioschnipsel, die hat alles falsch gemacht, was man im Leben falsch machen kann.
Oh mein Gott.
Ja, und da denke ich mir so, es ist halt irgendwie gesellschaftlich immer noch so anerkannt, dass Eifersuchtsvermeidung sozusagen das Ding ist. Also, dass quasi du als Partnerin oder Partner alles machen musst, damit dein Partner bloß nicht eifersüchtig ist. Und das gehört natürlich dazu, dass eine Frau keine Hure sein darf. Also, das geht halt nicht. Und irgendwie habe ich dann einfach so gedacht, damals auch so, ah ja, okay, die Gesellschaft sagt mir, ich bin nicht in Ordnung. Also, das ist natürlich klar, dass er eifersüchtig ist. Also, in jedem Hollywood-Film, überall wäre das natürlich klar, dass ich meinen Job aufgebe. Also, das wäre ja das Ende von der Geschichte. Ich gebe für ihn den Job auf, er hat mich gerettet. Oh. Und ich bin jetzt eine anständige Frau und er ist der gute Typ, der mich so rausgeholt hat aus diesem schlimmen, verdorbenen Umfeld. Und ich glaube, wenn irgendwie, ich habe jetzt schon so ein Gefühl, wenn ich so dran denke, dass ich mit jemandem zusammen sein würde. Ich glaube, ich könnte gar keine Liebe für diese Person entwickeln mehr. Also ich habe halt einfach das alles schon mal durch mit diesem einen Partner, für den ich den Job aufgegeben habe, den ich ja sehr geliebt habe. Und damals habe ich das auch, glaube ich, nicht so sehen können wie jetzt. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass man das vielleicht irgendwie auch dann nicht sehen kann, wenn man auch noch so jung ist und so auch so geprägt von der Gesellschaft und so.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, Luisa, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein Luisa-Ding, was ich auch sehr an dir liebe. Du hast jetzt ja gerade einen Partner, der damit okay ist. Und lass uns mal in 2 Jahren nochmal reden, wenn du vielleicht dann irgendwie einen Partner hast, der damit nicht okay ist.
Nie mehr. Nee, ja, okay. Leute kommen auch nicht in meine Nähe. Also ich hatte auch davor ja einen Partner, der damit okay war. Das war ja für mich so, dass ich dann ja, ich habe ja früher einfach gedacht, ich bin nicht in Ordnung. Ja. ich habe ja gedacht, bei mir stimmt was nicht, bei mir im Ohrstübchen, weil ich will ja eine Prostituierte sein, deswegen stimmt was mit mir nicht. Und jetzt ist es so, dass ich denke, hey, Prostituierte sein, Sexarbeiterin sein ist super. Ja. Das heißt, mit den Leuten stimmt was nicht, die was da dagegen haben. Und jetzt würde ich halt einfach nie wieder jemanden daten, der sagt, meine Freundin darf das. Also das wäre dann halt einfach, da würde ich sagen, sorry, dann passen wir nicht zusammen, musst du jemand anderen treffen. Und dann würde sich das gar nicht entwickeln. Ja, aber
es gibt ja auch viele, die halt einfach eifersüchtig sind, also die auch bei einer offenen Beziehung eifersüchtig wären oder so. Und also genau, ich will nur, weil das klingt jetzt so wie, ach ja, ist alles voll easy, aber wenn du dich halt voll in jemanden verliebst und dann nach einem halben Jahr fängt die Person halt an, eifersüchtig zu werden, dann ist es vielleicht nicht ganz so easy, wie das jetzt bei dir gerade klang. So wie, oh nö, dann kann die Person einfach gehen. So, also so, es ist halt, es
das
ist
stimmt,
ja auch
aber hat man dann nicht vorher geklärt irgendwie?
Ja, aber manchmal kommen bei Leuten ja trotzdem die Gefühle hoch, die dann so sind, nein, ich kann damit umgehen und dann sind sie in der Situation und dann ist so, oh scheiße, ich kann nicht damit umgehen oder so. Past
ja,
Trauma
das ist eine
kommt hoch
Situation.
Oder so, ja.
Ja.
Aber wie ist das bei
aber
euch?
Aber würdest du dann für deinen Freund es aufgeben, wenn jetzt dein Freund sagen würde so, ja, jetzt nach irgendwie einem Jahr, irgendwie jetzt gerade merke ich, mich hat jetzt gerade irgendwas super getriggert und jetzt kann ich das nicht mehr. Würdest du dann deinen Job für deinen Freund aufgeben oder was würdest du jetzt machen, wenn er dich jetzt vor die Wahl stellen würde?
Ich würde mich mega verletzen, weil ich denke, wir haben so voll die offene Kommunikation. So, sobald ich irgendwas komisch fühle in mir, sage ich ihm auch das gleich so, hey, ich fühle gerade mich nicht okay mit dieser Situation oder so und ich erwarte eigentlich das Gleiche von ihm, dass er mir sagen kann, hey, ich finde das jetzt überhaupt nicht cool. Aber wenn er wirklich dann zu mir kommen würde und sage, hey, ich kann nicht mehr mit deinem Job, bitte hänge ihn an den Nagel oder so, dann würde ich mich halt trennen. Also wir hatten das Gespräch auch schon und ich habe ihm auch gesagt, ich höre meinen Job nicht für dich auf. Also wenn ich irgendwann mal sage, ich habe die Schnauze voll, ist so wie deine Mutter oder so, ich habe keinen Bock mehr, ich mag das nicht mehr, dann ist das was anderes. Aber wenn du mir quasi vorschreibst, für diese Beziehung musst du aufhören, das kann ich nicht. Ich liebe meinen Job. Ich liebe das Strippen. Ich liebe die Leute. Ich finde das so schön. Und ich will nicht zurück in meinen alten Job. Also der war ja schon schön und gut, aber das ist...
Mit diesen dicken Eiern.
Ja, genau. Ich mag diese dicken Eier nicht mehr sehen.
Keine dicken Eier mehr.
Ich habe keinen Bock mehr auf Herpes-Penisse. Ich will das nicht mehr sehen. Es reicht. Oh, ich denke mir so, klar, also wenn mir jetzt was passieren würde, bin ich froh, habe ich diese Ausbildung gemacht. Also wenn ich jetzt nicht mehr tanzen könnte oder so, würde ich natürlich zurückgehen. Aber jetzt einfach so, weil einfach jemand anderes keinen Bock mehr auf meinen Job hat. Nee, also und er weiß da auch Bescheid. Und ich finde es schön, sind wir da auf einer Page.
Ihr seid ja jetzt auch schon irgendwie über 3 Jahre zusammen oder so, ne? Da ist ja relativ, also das scheint ja so, als würde es funktionieren.
Ja,
so.
Ja. Wir sind ja jetzt auch in die neue Wohnung gezogen, so ist voll schön.
Ja, ich sehe schon, du hast einen Kamin im Hintergrund, das finde ich sehr geil. Und du hast aber auch einen Weihnachtsbaum im Hintergrund und das finde ich jetzt am 2. April,
das irritiert mich auch schon
aufnehmen.
Die ganze Zeit.
Okay.
So, wir haben so viel zu machen
was
in der
mit diesem
Wohnung.
Weihnachtsbaum?
Und wir sind so, wir müssen den Weihnachtsbaum noch loswerden und dann so, okay, das machen wir. Und dann kuschen wir trotzdem auf dem Sofa und gucken lieber Serie oder Gamen zusammen.
Das klingt aber nach...
Könnt ihr den nicht im Kamin verbrennen?
Habe ich gemacht.
Den Weihnachtsbaum?
Und das hat dann... Er ist so rauchen gegangen und ich war so am Telefon mit meiner Großmutter und ich weiß nicht, wieso mein Hirn das gemacht hat, aber so, hey, du solltest jetzt die Äste vom Baum anzünden. Das ist jetzt eine mega gute Idee. Also habe ich ihn angefangen zu anzünden im Kamin und es hat so gestunken. Also Tipp fürs Leben, Tannenbäume kann man nicht im Kamin anzünden.
Ach echt? Ich dachte, die riechen dann so richtig geil nach so Nadeln.
Es riecht nach verbrannten Nadeln. Es riecht nach Weihnachten bei der Feuerwehr oder so.
Schiefgegangenes Weihnachten.
Also echt schlimm. Und er ist so reingekommen und ich so panisch versucht, also ich nicht panisch das Feuer auszumachen, aber das so vertuschen, dass ich das gerade machen wollte. Weil er hat mir noch gesagt, so tu es nicht, die riechen nicht gut. Und ich so, aber vielleicht war es ja viel praktischer, wenn wir den verbrennen.
Oh
und er einfach so, was machst du da? Und ich so, ich weiß es nicht.
Ich telefoniere mit meiner Großmutter.
Ja. Er hat gedacht, es brennt in der Wohnung. Und ich so, nein, alles gut. Ich habe nur Scheiße gebaut, immer noch im Telefon. Und er so, was hast du gemacht? Und ich so, mach dir keinen Kopf, geh einfach ins Zimmer oder so. Das geht schon weg. Und nach dem Telefonat, er einfach so, was machst du hier? Hat er die Äste gesehen und einfach so, wieso? Ich hab dir gesagt, tu es nicht. Aber ich muss alles ausprobieren.
Ja, die täglichen Struggles einer Stripperin. Das ist halt, worüber man sich eigentlich Gedanken macht, während man ein Lapdance gibt. Oder so.
The glamorous life of a showgirl. Ja.
Ich habe noch eine Frage oder ein Thema. Das passt irgendwie auch richtig süß zu deinem T-Shirt. Das sieht man jetzt gar nicht so, aber genau, vielleicht sieht man es auf Instagram. Du hast so ein T-Shirt an Lapdance Therapist. Und genau, du hast ja, wie gesagt, bei dem Festival auch so Lapdance-Workshops gegeben. Und da war eine Frau, die ist auch schon so, also ein bisschen älter klingt dann immer so, ne? Aber ein bisschen älter als wir auf jeden Fall. Die kannte ich auch schon richtig gut von einem ehemaligen Retreat und die ist selbst Therapeutin, also auch schon seit Ewigkeiten. Und die kam so nach deinem Workshop, kam die so zu mir und meinte so, boah, also dieser Lapdance-Workshop, das war die beste Therapiestunde, die ich seit Jahren hatte.
Oh mein Gott, das macht mich so glücklich.
Ja, und ich fand es so süß, weil es lief ja irgendwie so, dass ihr so quasi die Einleitung in die Stunde war ja jeweils bei deinen Kursen, dass es, wir hatten so einen Spiegel und dass quasi alle immer so in Zweierpärchen so einen sexy Catwalk zu dem Spiegel hingemacht haben und alle anderen haben halt so zugeschaut und angefeuert und sowas. Und es war einfach so eine krasse Atmosphäre. Also ich war ja auch bei 2 Kursen, glaube ich, dabei. Und irgendwie kriegst du das so hin, und das haben ja auch danach noch voll viele Leute so gefeedbackt, dass irgendwie Leute einfach so angesteckt werden von deinem Körpergefühl. Also so, weißt du, du machst da so diesen Catwalk, bist so sauhot. Und was ja passieren könnte oder ja auch oft passiert mit unter Frauen, ist, dass jetzt alle anderen irgendwie sich eingeschüchtert fühlen oder vielleicht auch neidisch sind oder sowas. Aber irgendwie hast du es hinbekommen, dass quasi im Gegenteil alle danach wirklich so strahlend aus diesem Workshop kamen und so sich irgendwie alle so gegenseitig immer auf den Arsch gehauen haben und so irgendwie sich, also genau, ganz anders gelaufen sind auf einmal und so. Ja, und genau, also die erste Frage wäre, wo hast du dieses Körpergefühl her oder wie machst du das, dass du deinen eigenen Körper auch so hardcore abfeierst? So?
Oh, ich denke mir so, also ich finde das voll schön und vielen lieben Dank. Das ist mein Lieblingsfeedback, weil ich gebe die Workshops halt hauptsächlich einfach, weil ich das Gefühl weitergeben möchte. Mir ist das so wichtig und es ist halt auch wieder so eigene Erfahrung. Ich habe meinen Körper so lange nicht gemocht. Ich habe den immer so schlimm gefunden und habe die Beauty Standards oder du musst dünn sein, du musst so sein, Supermodel und so. Und ich hatte halt auch, also Trigger war nur so eine Essstörung, mir ging es überhaupt nicht gut als Teenager, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so, hey, es kann nicht sein, dass ich mich jeden Tag nicht mag. Ich lebe in meinem Körper. Es kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag was zu meckern habe darin. Und es war für mich voll schwierig, aus dem rauszukommen. Und manchmal falle ich immer noch da rein und so. Und dann bin ich wieder so, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Aber ich muss mich immer wieder dran erinnern. Zum Beispiel, ich mache am meisten Trinkgeld, wenn ich jiggle. Also wenn ich so twerke oder wenn ich wabbeln lasse, wenn ich meinen Arsch shake. Die Leute lieben das. Und ich liebe das ja auch. Ich finde das ja auch voll geil, wenn das jemand macht. Und ich denke mir auch bei der Performance, die Tricks sind ja cool, wenn du coole Tricks kannst, aber was die Leute wirklich mitnehmen, ist, was für ein Gefühl du ihnen gibst. Und Tanzen hat mir eigentlich mega geholfen, mit meinem Körper halt sich auseinanderzusetzen. Ich habe auch mit 18 angefangen zu modeln. Und für viele Personen löst das dann halt ein gestörtes Selbstbild aus. Aber für mich war das irgendwie mega therapeutisch, weil ich musste mich mit meinem Körper beschäftigen. Ich musste mich jeden Tag anschauen im Spiegel. Und ich musste meine Lieblings-quasi-Posen finden. Also wie finde ich mich schön? Was finde ich schön an meinem Körper? Wie setze ich das in Szene? Und ich denke mir, wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst und Sachen findest, die du an dir schön findest und das dann halt auch so religiös durchziehst, so, okay, heute finde ich nur meine Haare schön. Voll okay. Dann gehst du halt raus, stylst deine Haare, gut ist. Am nächsten Tag findest du vielleicht deine Beine schön. Das ist ja auch nice. Dann setzt du die in Szene und so. Also ich musste mich so doll mit meinem Körper beschäftigen, bis ich halt an diesen Punkt gekommen bin, wo ich sage, boah, ich feiere den. Ich finde den voll schön. Wieso habe ich das nicht gesehen? Und auch heutzutage, wenn ich so mit der Body Dysmorphia zu kämpfen habe, dann gucke ich mich halt an und sage, weißt du was, scheiß drauf. Dann sehe ich ein süßes Outfit an, fühle ich mich einfach cute, lege ein Bodysuit oder so an. und dann auf geht's zur Arbeit, weil es bringt mir ja nichts, mich in diesem Moment scheiße zu fühlen, weil die Gäste spüren das ja. Und du willst keinen Tanz vor jemandem, der so tanzt, halt so sich nicht gut fühlt bei sich und so. Also das hat mir eigentlich mega geholfen, einfach mich mit mir zu beschäftigen. Einfach jeden Tag mit mir quasi hinzusetzen und zu sagen, so, okay, was ist das Problem? Was können wir machen? So, okay, du magst deine Figur nicht. Was können wir ändern? So, und oftmals ist es ja nicht das Gewicht, das das Problem ist, sondern wie du dich siehst. Also ich hatte verschiedene Gewichte in meinem Leben, aber noch nie habe ich mich so hot gefühlt wie heute. Und also ich finde auch, die Waage ist nur eine Zahl, aber ich war auch noch nie so schwer in meinem Leben wie jetzt gerade. Und ich weiß, früher war das ein mega Problem für mich. Ich bin so schwer und oh mein Gott, und das ist ja voll Bullshit. Und das solltest du eigentlich überhaupt nicht ernst nehmen. Vor allem, du bist ja nicht Bodybuilder oder so. Das Gewicht sollte irrelevant sein für dich quasi. Also natürlich alles in einem gesunden Maß und so. Aber ich finde halt, wenn du dann einfach dich fokussierst auf, was kann ich ändern? Was finde ich schön? Okay, ich kann meine Nase jetzt einfach nicht ändern. Die ist so. Ich muss die jetzt einfach annehmen, wie sie ist. Und dann suchst du dir etwas anderes aus, was du schön findest und setzt das halt mehr in Szene. Ich denke mir, das hat mir voll gut geholfen und deshalb machen wir auch immer die Catwalks, dass wir auf den Spiegel zulaufen, uns angucken, uns feiern können und einfach mal den ganzen Körper umarmen. Wir streichen uns ja auch von Kopf bis Fuß dann, weil ich finde das so wichtig. Wann hast du dich das letzte Mal angefasst? Also ich denke mir jetzt auch, nicht nur beim Masturbieren, ist auch wichtig, aber wann hast du den Rest deines Körpers mal wieder gestreichelt? Voll.
Ja, stimmt, das weiß ich auch noch, dass du so meintest, der Lapdance fängt ja schon an, wenn man auf die Person zugeht und dass man dann so ein bisschen cringe auf die Person zugeht und die Hände wackeln so an der Seite, was mache ich mit meinen Händen? Und dann meintest du so, ja, hä, ist doch klar, du fässt dich halt selbst an mit deinen Händen, genau. Und es sieht halt natürlich direkt, also es sieht halt auch irgendwie ultra geil aus natürlich und es stimmt irgendwie, wann fässt man sich selbst mal an? So, oder ich kenne sogar so, dass ich mich da manchmal so ein bisschen schäme, wenn wir beim Pole Dance, also wenn im Sportstudio sozusagen, und dann in den Tanzklassen ist es auch manchmal so, dass man zum Beispiel am Anfang, also die Choreo, man lernt irgendwie so eine Choreo und die fängt irgendwie erst, keine Ahnung, beim dritten Takt von dem Lied an oder sowas und davor steht man halt da so rum und wartet, dass es anfängt. Genau, und dann sagen auch manchmal, manche Lehrerinnen sagen dann auch so, ja, mach einfach so ein bisschen irgendwas, kannst dich ja so ein bisschen selbst anfassen oder so. Und ich traue mich dann irgendwie voll oft nicht, weil ich irgendwie denke, hä, das ist doch jetzt irgendwie komisch, hier in so einem Studio, wo das auch alle sehen, weil man sieht, alle sehen ja diesen Spiegel, mich jetzt irgendwie so selbst anzufassen oder so. Und also ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, ne? Aber warum ich mich dann quasi dafür schäme. Ich glaube schon, weil das dann wieder sowas wie, ah, nee, du solltest irgendwie nicht zu sexy sein oder nicht zu selbstverliebt wirken oder sowas. Ja, und ich glaube, deswegen fand ich das auch so krass, dass du bei den Workshops hast du das ja quasi so, nee, ihr müsst jetzt selbstverliebt sein. Also du hast halt dadurch so diese Erlaubnis gegeben, weil auf einmal die ganze Energie in dem Raum halt so war, von wir alle finden uns jetzt richtig geil und so. Ja,
ja, ich glaube, man darf halt einfach nicht selbst, also wir wurden ja so erzogen, also ich jedenfalls wurde so erzogen, so, okay, also bleib mal am Boden. Ja. So, also du bist nicht, also du, Selbstlob stinkt und so. Also das ist ja eigentlich, wir sind ja nicht in der Gesellschaft, wo wir sagen, ich bin jetzt die Beste und Tollste und da bist du ja eher für irgendwie kritisiert oder sogar vielleicht gemobbt oder so, wenn du so bist. Und ich glaube, zum Beispiel fällt es mir auch zum Beispiel sehr, sehr schwer, so richtig krass selbstbewusst deswegen zu sein. Und ich glaube, das ist irgendwie was man, also kann man sowas richtig gut lernen, würdest du sagen? Also lernt man das dann in deinen Workshops, dass man dann so, also was man so, was sind so die Tricks? Also du sagst so im Spiegel, sich selbst anfassen, so, was sind so deine Top 5 Tricks für so selbstbewusste Ausstrahlung?
Ich denke, meine Top 5 Tipps sind wirklich, guck dich im Spiegel an. Es wird Tage geben, die einfacher sind, wo du dich anguckst und sagst, yes, haust dir auf den Arsch und sagst, das nehme ich, das ist nice. Es wird aber Tage geben, wo du dich nicht gut fühlst und das gibt es und das ist voll normal. Also ich fühle mich nicht jeden Tag sexy, ich fühle mich nicht jeden Tag geil, aber an diesen Tagen fühle ich mich halt süß oder sage, okay, fühle mich halt müde, aber das ist ja auch nice. Ich bin dafür heute so der Lazy Stripper Vibe und das ist ja auch schön. Also wie fühle ich mich? Ich denke mir, erster Tipp, der Spiegeltipp, also wirklich, guck dich an, beschäftige dich mit dir selber, streichle dich mal wirklich von Kopf über Hals, Brust, Oberkörper, Hüfte, Beine bis hin runter zu den Füßen und wieder langsam hoch. Also ich denke mir, das ist eine mega schöne Übung, einfach ein bisschen in Touch mit dir selber zu sein, wo dich nicht, also irgendwas Akrobatisches quasi oder Energie kostet. Einfach wirklich, fass dich mal an, guck dich an. Und ich denke mir, der zweite Tipp ist, sich wirklich selbst reflektieren, so wie fühle ich mich heute, wieso fühle ich mich nicht gut? Also ist es wirklich jetzt mein Aussehen oder habe ich zu wenig geschlafen, habe ich nichts gegessen, habe ich zu wenig getrunken, bin ich gerade wütend oder so, frustriert, weil dann fühlst du dich ja meistens auch nicht schön. Also wie fühle ich mich? Ich denke mir, der dritte Tipp, kleide dich so, wie du dich gut fühlst. Und ich denke mir, da ist halt auch so, die Gesellschaft halt so, ah, das kannst du nicht anziehen oder das ist too revealing oder das sieht, das ist nicht Mode oder so. Nein, zieh an, was du, wo du dich drin wohlfühlst. Also egal, was es ist. Also natürlich vielleicht nicht nackt rausgehen, aber halt so, wie du möchtest. Ich finde, das ist auch wichtig und das hilft meinem Selbstbewusstsein auch mega. Weil wenn ich dann etwas anziehen muss, wo ich mich nicht gut drin fühle, dann fühle ich mich erst recht scheiße in meinem Körper. Also kaufe auch keine Kleidung, die zu eng ist. Weil das haben wir ja manchmal, oder ich habe das mega oft gemacht, dass ich so, ah, ich mach's ja sicher in die Jeans noch rein oder so. Nein, weg damit, kauf dir Jeans in deiner Größe. Denken wir, der vierte Tipp ist, Freunde, die so sind, empowernd sind, die mit dir feiern, die sagen, hey, du siehst gut aus, Süße, die mit dir feiern gehen, die auch das halt auch diese Selbstliebe weitergeben. Ich denke mir halt, ein positives Umfeld hilft dir ja auch mega fest. Also wenn du immer eine Freundin hast, die neben dir sitzt und sagt, boah, ich fühle mich scheiße oder ich esse jetzt nur Salat, nicht weil ich Lust habe auf Salat, sondern weil ich abnehmen will oder so. Das färbt halt dann voll auf dich ab, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich nehme dann immer unterbewusst trotzdem auf so, boah, ich esse jetzt aber einen Burger und jetzt muss ich mich schlecht fühlen oder so. Das ist ja eigentlich voll der Blödsinn, dass wir so auf diese Beauty-Dinger und was die Magazine früher gesagt haben, so, dass wir halt das immer noch so intern haben oder was die, ich habe jetzt sicher auch die Sendung mit Heidi Klum, wie heißt die? Germany's Next Topmodel. Boah, Trauma für alle Frauen, habe ich mir einfach so gedacht. So. Weil du guckst das und so, ich hatte so eine ähnliche Figur wie die eine und die hat einfach gesagt, du bist zu fett. Und der letzte Tipp ist...
Vielleicht könnte der letzte Tipp sein, das auch andersrum zu machen, weil ich glaube zum Beispiel genau bei dir ist ja das, was das ausgelöst hast, dass du halt einfach so viele Komplimente und so gemacht hast und dass dann automatisch das quasi mehr der Vibe in der Freundschaft auch wird oder sowas. Also genau, also vielleicht auch so, dass man selbst irgendwie mehr genau anderen Leuten irgendwie so Komplimente macht und sagt, wie cool man sie findet und sie so empowert und so. Ja.
Ich denke mir, das ist wirklich ein guter Tipp. Also ich denke mir, das hat mir mega geholfen. So Modeln, Tanzen, allgemein Tanzen hat mir mega fest geholfen mit meinem Selbstbewusstsein. Ich denke mir so, die Liebe weitergeben und tanzen. Und halt Videos von dir zu machen. Das klingt mega komisch, aber ich denke mir auch bei dir im Paul wäre es sicher gut, wenn du dich filmst. Weil dann siehst du so, ah, so sehe ich ja, come on. Genau, also ich denke mir, tanzen hilft auch mega gut. Also tanzen und anderen das Gefühl weitergeben, wie du dich halt fühlst.
Okay, ihr Süßen, ihr habt sicherlich gehört, bei Jana fangen irgendwie jetzt gerade die Bauarbeiten an. Hoffentlich baut jemand einen Stripclub über dir in der Wohnung.
Eine Polstange.
Das wäre so geil.
Ja. Oder vielleicht zersägt gerade jemand deinen Weihnachtsbaum und bringt ihn dann für dich weg. Das wäre natürlich auch gut.
Das wäre auch voll praktisch.
genau, aber ich würde sagen, wir haben eh das besprochen, was wir besprochen wollten. Sprechen wollten. Vielen, vielen Dank, Jana. Ja, ich finde es echt, ich finde, du bist einfach so ein Schatz für diese Welt und ich freue mich richtig doll, dich nächstes Jahr natürlich wieder zu sehen beim Festival.
Ich freue mich so.
Ich freue mich auch. Wir müssen vielleicht noch eine zweite Folge machen, in der es dann nur so um Technik geht. Wie mache ich eigentlich einen Lapdance? Weil das ist so die ganze Zeit auch noch so eine Frage gewesen, wo ich dachte, okay, Fortsetzung, ich brauche mal so einen Unterricht. Wie geht das eigentlich
voll
überhaupt?
Nice.
Und das habe ich jetzt noch so im Kopf.
Aber wir können es probieren.
ja, Ja, gut. Du weißt doch, wie gut wir im Beschreiben sind von Dingen, die man so macht.
Ja, stimmt. Ihr könnt es dann auf Instagram sehen. Genau, also schaut mal auf Instagram vorbei. Da könnt ihr uns gerne folgen. Ihr könnt uns auf Patreon auch unterstützen und abonnieren. Ihr könnt mal bei Jana vorbeischauen. Also auf der, zumindest, genau, wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram und sowas. Dann könnt ihr mal sehen, wie Jana crazy Sachen macht an verschiedensten Geräten. und ja, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Tschüss, ihr
Vielen
Süßen.
Vielen lieben Dank, ihr zwei. Ihr seid einfach so toll. Ja.
Und Jan hat übrigens auch einen eigenen Podcast, den wir auch verlinken werden, der zwar nicht so super regelmäßig kommt, aber ich glaube, so alle paar Monate gibt es einfach mal so Stories aus deinem Leben und so. Genau. Der heißt, glaube ich, A Stripper's Diary, oder?
Ach, geil.
Ja. Cool.
Ja, muss ich ja direkt reinhören. Das wusste ich noch gar nicht.
Viel Erfolg bei den Bauarbeiten.
Okay. Ja.
Oh. Tschüss. Geliebte auf Zeit.